Vielleicht habt ihr schon gehört, manche haben schon erfahren, was der Herr auf der letzten Freizeit tat. Wir sind ihm sehr dankbar, es ist sein Werk, aber es haben sich einige zum Herrn bekannt und wir sind sehr, sehr dankbar. Darunter oder dazu noch, sagen wir es lieber so, haben einige ihre Heilsgewissheit festnageln können. Nachdem sie lange darum gerungen haben, haben sie Klarheit von der Schrift bekommen. Und das ist gut, weil wenn man sich seines Heils nicht sicher ist, dann hat er nicht wirklich die Hoffnung, die er haben sollte, auf die Wiederkunft des Herrn. Im Gebet wird man nicht den Mut haben, beim Zeugnis geben auch nicht, denn das Gewissen klagt einen. Du sagst, ja, wie kannst du einem anderen von Jesus erzählen, wenn du nicht einmal weißt, ob du in den Himmel gehst? Und solche Dinge. Gemeinschaft, da hapert es auch, denn die anderen haben ihre Gewissheit und du kannst ja irgendwie dich nicht hineinversetzen in ihre Gewissheit. Also sind wir sehr dankbar für Gottes Wirken in den Herzen. Am Freitag wird eine weitere Teenie-Freizeit beginnen. Dies ist halb so groß wie die andere. Und danach kommt eine letzte Freizeit mit nur etwa 25. 20 Jungs und 5 Mädels. Stellt euch vor. Wow. Also worauf das zurückzuführen ist, sagt bitte nicht Geburtsraten. Okay, gut. Wir kehren zu der Serie in dem Markus-Evangelium zurück. Markus Kapitel 6. Wir fangen mit Vers 7 an. Es ist ja sehr schön, wieder meine Bibel zu haben. Ich habe sie aus Versehen Sonntag auf dem Klavier gelassen und habe dann mit meinem Handy gepredigt auf der Freizeit. Das kann man auch, aber irgendwie fühlt sich das besser an. Markus 6, Vers 7, und er rief die 12 zu sich und begann, sie zu 2 und 2 auszusenden. Und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts aus dem Weg nehmen, als nur einen Stab. Keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht 2 Hemden anziehen. Und er sprach zu ihnen, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun, und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Nun, manche Leute haben dann das zur Kenntnis genommen, darunter Herodes Antipas und andere. Vers 14, und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt, und er sprach, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia, wieder andere aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Dann überspringen wir bis Vers 29 und nehmen das Lesen bei Vers 30 ab oder auf. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen, und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort, und die Leute sahen sie wegfahren. Und viele erkannten ihn, und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als nun der Tag fast vergangen war, wollten die Jünger, dass die Volksmenge weggeht. Jesus sagte, nein, gebt ihnen zu essen. Dann sagte er, okay, jetzt dürft ihr, jetzt steigt ins Boot. Und er ging beten, dann gesellte er sich zu ihnen, als sie im Sturm waren. Er stieg in das Boot und auf jeden Fall war es ein sehr bewegter Tag. Reden wir ein bisschen von der Aussendung der 12. Später schickte er auch 70 andere zu zweit, immer zu zweit hinaus. Wir sehen, wie die 12 zusammengerufen wurden. Jesus hat sie hergerufen, quasi vor sein Angesicht bestellt. Übrigens, wir haben nicht gebetet. Lasst uns kurz anhalten und beten. Herr, wir wollen ja nichts, wir können gar nichts ohne dich machen. Und es wäre eine Anmaßung, wenn wir loslegen würden, ohne dich mit einzubeziehen und zu bitten, dass du uns die Fähigkeit gibst, uns auf dein Wort zu konzentrieren, es überhaupt zu verstehen, davon den Segen zu nehmen und dann in die Gebetszeit überzugehen, gestärkt durch dein Wort. Danke für das Leben, das du gibst. Danke, dass hier Menschen sind, die deinen Sohn, Herr Jesus Christus, kennen und wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir beten in seinem Namen. Amen. Okay, er ruft sie zu sich. Ich nehme an, er hat sie zu zweit immer vor sich berufen. Okay, ich möchte bitte jetzt, sagen wir Johannes und Petrus, kommt her, okay, euch schicke ich dorthin und dorthin, und wir sehen uns in so und so lang. Und er fing an, also es ist ein Prozess. Markus ist ein Evangelist der Bewegung und du kannst sehen, okay, wir fangen mit zwei an und dann nehmen wir weitere zwei. Er fing an, sie zu zwei und zwei auszusenden. Diese wurden schon losgeschickt, als er dann die nächsten bestellt hat. Es gab keinen Grund, vielleicht herumzulungern und zu bleiben. Und er gab ihnen Vollmacht, wie er das machte, ob er ihnen die Hände auflegte oder betete mit ihnen oder sagte, ihr werdet die Autorität haben, ihr habt die Vollmacht und ihr habt die Fähigkeit. Aber er gab ihnen diese Autorität über die unreinen Geister. Genauso wie er Autorität hatte über die Geister, jetzt haben sie das in seinem Auftrag. Und er gab ihnen die Befehle, die wir gelesen haben, nehmt nur einen Stab. Sie hatten wahrscheinlich schon einen, jeder, also man sagt, dass jeder einen Stab hatte. Es ist einfacher, auf holprigen Wegen, steinigen Wegen einen Stab dazu zu haben. Heutzutage macht man Nordic Walking und was mache ich jetzt mit Krücken? Ich war auf der Freizeit und wir hatten mehrere Brüche und Risse und so weiter. Also so ist das, okay. Aber ich weiß noch, wie Wolfgang Schmeil, unser Koch dort auf der Freizeit, auf der Nagelflugkette, seine Stäbe hatte, sah aus wie ein Skifahrer, aber es war kein Schnee, zumindest nicht des redenswert. Nehmt nur einen Stab. Man kann sich wehren vor Tieren, man kann sich stützen. Sandalen, vielleicht waren einige barfuß, aber wenn man lange unterwegs ist auf steinigen Straßen, ist es vernünftig. Kevin Mattia redet immer von vernünftigem Schuhwerk und dazu gehört nicht Flipflops. Okay, das wissen wir von ihm. Und nur ein Hemd oder ja, also nicht zwei. Zwei würde ein bisschen protzen. Man geht ja, man begibt sich unter Menschen, die vielleicht teilweise arm sind. Also nur ein Hemd, nicht zwei. Dann nehmt keine Tasche. Und gemeint ist so ein Rucksack. Etwas, womit man extra Dinge tragen könnte. Nein, ihr geht jetzt sehr schlicht hinaus. Ihr nehmt nicht einmal Brot. Wow. Also in Frankreich sieht man die Leute unterwegs mit ihren Fahrrädern und sie haben ja so ein Baguette, das aus ihrem Rucksack herausragt. Ich könnte mir vorstellen, da würde ich zumindest ein sehr großes Brot besorgen. Er sagte, kein Brot. Ich lese jetzt oder höre unterwegs eine Biografie von Hudson Taylor, Missionar nach China. Und ich sage nicht, dass er Recht hatte in die Auslegung dieses Verses, aber Matthäus 6,33 trachtet zuerst nach Gottes Reich und dies. Also er sagte, ich gehe schon in die Mission ohne Unterstützung, ohne alles und ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes und ich verlasse mich darauf, dass Gott mir das geben wird, was ich brauche. Und Gott hat es auch getan. Und später hat er dann die Verantwortung gehabt für etwa 14 andere Menschen. Und das war eine sehr große Last, das machte ihn sogar krank, als er schlaflose Nächte verbrachte und überlegte sich, ist das, was ich vor dem Herrn verantworten kann, kann ich das aber auch für andere verantworten? Und sein Arzt sagte, du brauchst ja ein Time-out, du brauchst ja das, wovon wir gelesen haben, du brauchst eine Pause, Ruhepause. Und seine Frau wusste nicht, was mit ihm los ist, sie wusste, dass er sehr kämpft. Ja, also nehmt keine Tasche, kein Brot, kein Geld, Köpferlinge im Gürtel, also zusammengebunden in eurem Gewandbausch oder in eurem Gewand. Kein zweites Hemd, wird wiederholt, glaube ich. Und dann bleibt, wo ihr aufgenommen werdet. Nun, das hört sich an, als würde man dann die erstmögliche Gelegenheit nehmen. Eigentlich in Matthäus heißt es, fragt danach, wer ist hier würdig? Wer ist dafür bekannt, dass er ein würdiger Mensch ist? Ein Mensch, der Werte hat, der vielleicht fromm ist. Heute haben Abdul und ich aus Apostelgeschichte, war das 9 und 10 gelesen. Dass man bei Menschen geblieben ist. Er blieb bei Simon, dem Gerberer an der Küste, Mittelmeerküste, in Joppe. Und man fragte schon danach, wer ist hier ein, und Cornelius wurde beschrieben. Und er war ein frommer Mensch, einer, der stets betete. Und es beschreibt ihn, und also der übertrifft die Christen, also zumindest mich, in seiner Frömmigkeit, die dort beschrieben ist. Und er kannte nicht einmal Jesus. Er gab Almosen den Juden. Alle Juden haben gut von ihm geredet, obwohl ein Römer war und ein Soldat mit der Verantwortung für 100 Soldaten. Ein Centurion, was auch immer das auf Englisch heißt. Hauptmann, sagen wir es so. Also ein von 60 in einer Legion. Eine Legion hatte 6000 Soldaten und die wurden, dann gab es 60, ist das richtig? Ja, mathematisch geht das auf. 60 Männer hatten die Verantwortung für 100 Menschen und 10 solche Hundertschaften waren in einem, was war das andere Wort, das da gebraucht wurde? Ja, das werdet ihr gleich sehen, wenn ihr wieder die Apostelgeschichte Kohort oder sowas hieß es. Werdet ihr sehen. Italienische Kohort oder was auch immer. Also ein bisschen Geschichte. Sorry, aus dem FF da. Okay. Bleibt, wo ihr aufgenommen werdet. Geht nicht herum, oh, sie kocht besser, okay, dann gehe ich dorthin. Da ist das Bett angenehmer, okay, tschüss. Der Herr hat mich zu dieser anderen Familie geführt. Nein, sagte Jesus, erkundigt euch höchstens nach der Würde der Familie, geht dorthin und bleibt da so lange, bis ihr da fertig seid. Nun, in der Sprüche, in 25, Vers 7 heißt es, betritt nur selten das Haus deines Nächsten, damit er deiner nicht überdrüssig wird und dich hasst. Man kann länger bleiben, als man willkommen ist. Und Kinder, ich werde es euch sagen, nicht weil wir nicht wollen, dass ihr uns besucht, aber nehmt das einfach zu Herzen, man kann zu oft gesehen sein. Manche sagen, wir können dich nicht oft genug sehen, aber es ist vielleicht ein Floskel. Hier in der Bibel steht, doch, du kannst zu oft da sein und dann bist du überdrüssig und wirst gehasst. Andererseits gibt es Gastfreundschaft. Und wenn der Gastgeber sagt, du kannst bleiben, dann hoffen wir, das stimmt auch. Okay. Wir haben auch ab und zu mal Leute bei uns zu Hause. Kirk, Mattia, war ein halbes Jahr bei uns. Und ja. Und manchmal macht man extra einen Raum für Gäste. Vielleicht habt ihr das. In 2. König 4, Vers 10 sagte die Frau ihrem Mann, ich glaube, das ist ein Prophet, ein heiliger Mann, der hier immer wieder vorbeigeht. Ja, wie wäre es, wenn wir oben auf unserem Dach, die hatten flache Dächer, ein Zimmer für ihn einräumen und Tisch, Stuhl, Leuchter, was braucht man mehr? Zum Studieren, Essen, Schlafen, ach ja, Bett. Okay, für ihn ein Bett sowie Tisch, Stuhl und Leuchter, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Bisher, ja, man kann es so oder so sehen, ob das alles positiv ist, aber dann heißt es, wenn sie dich aber nicht aufnehmen, wenn sie euch nicht hören, dann wenn ihr wieder geht, wie heißt es, klopft den Staub ab von den Füßen. Wir waren in der Nähe von Chicago und wurden besucht von Sektierern. Und weil wir uns ihrer Lehre nicht angenommen haben, haben sie direkt auf unserem Eingangsbereich da ihre Schuhe entfernt und zusammengeklopft. Und mein Vater hat ihnen wissen lassen, ja, das wäre nicht nötig, wenn sie nur die Lehre der Bibel hinsichtlich Jesus Christus bringen würden. Dann wäre das nicht nötig. Also er hatte keine Angst vor ihnen. Und jetzt sind meine Eltern angehend 90. Das heißt nicht, dass jeder Christ lange lebt, aber es haben sie bestimmt gemeint, als würde das ein Fluch sein, aber meine Eltern sind sehr gesegnet. Okay, er gab ihnen Befehle. Um was ging es bei ihrem Dienst? Das haben wir auch gelesen. Okay, sie gingen. Das ist wichtig. Man muss natürlich gehen. Das scheint vielleicht offensichtlich zu sein, aber wird manchmal übersehen. Man muss ja gehen. Dann, sie verkündigten die Buße und dass man Buße tut. Und nicht nur einmal. Die Form des Wortes hier geht um ständige Buße. Wisst ihr, manche denken, dass sie einmal glauben, bumm, und das war's. Okay, Übergabegebet, du hast geglaubt. Als würde das in der Vergangenheit sein. Nein, glaubst du. Es fängt natürlich an, der Glaube. Aber dann glaubt man und glaubt man und glaubt man und harrt aus bis ans Ende. Und das mit der Buße, das ist die Kehrseite. Ja, glauben, aber echter Glaube ist, wenn man echt Buße getan hat. Und das tut man auch nicht nur einmal. Gut, das erste Mal schüttelt man das Herz aus und sagt, oh, Gott, kannst du mich retten? Und tut Buße. Aber in unserem Leben, immer wenn wir konfrontiert werden mit einer Sünde oder einer Sünde, dann tun wir Buße. Ständig. Es gehört zum Christsein, dass man ständig Buße tut. Nicht, dass man sich erneut retten lässt, aber die Buße ist ein Bestandteil des täglichen Glaubens, genauso wie der Glaube es ist. Und sie verkündigten die Buße, dass Menschen Buße tun müssen, umkehren müssen von der Sünde, von der Finsternis hin zum Licht, hin zu Jesus Christus, zu Gott. Sie trieben viele Dämonen aus, nicht nur wenige. Ja, an einer anderen Stelle aber gab es einen besonders schweren Fall Und sie fragten, warum konnten wir das nicht? Und Jesus hat sie getadelt für ihren fehlenden Glauben und sagte, dazu gehört Beten und Fasten. Also es gibt schwere Fälle. Sie trieben viele Dämonen aus. Übrigens, als Jesus zur Erde kam und angefangen hat zu dienen, denke ich, wusste der Teufel, dass das ein Frontalangriff war. Der Stärkere war gekommen, um den Starken zu erobern. Jesus war gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und Satan hat alle seine Kräfte gebündelt und ich denke auf Palästina und Galiläa und so weiter bestellt. Das war die äußerste Front. Und da waren viele Dämonen und das war auch mit dem Grund, warum er die 12 hinausgeschickt hat, der Herr Jesus Christus, und später 70. Es gab so viel zu tun, sogar mehr als selbst er, der Sohn Gottes, tun konnte. Außerdem wollte er sie darauf vorbereiten, denn es würde den Tag geben, wo er nicht mehr in seinem Leib auf Erden sein würde. Sie sollten Erfahrungen sammeln, sollten ihre Fehler machen und korrigiert bekommen. Sie salbten und heilten viele Kranke. Also die Salbung mit Öl gehörte zu der Linderung von Schmerz und zu der normalen Behandlung, auch zur Aufgabe eines Gastgebers und zur Freundlichkeit in der Gesellschaft. Aber sie taten das, was Menschen tun können, aber sie hatten eine weitere Autorität von Jesus und heilten viele Kranke. Aber das mit Dämonen austreiben scheint noch wichtiger oder noch häufiger der Fall gewesen zu sein als die Krankenheilung. Nun, natürlich geht das nicht spurlos vorüber. Und wie wir gelesen haben, hat Herodes Antipas davon Kenntnis genommen. Nun, das ist eine große Aussage, denn Herodes Antipas war sowas von gottlos. Er hatte überhaupt kein Interesse an der Religion. Dass er überhaupt zu Ohren bekommt, dass irgendetwas Religiöses unterwegs ist oder im Gange ist, war eine große Unterbrechung seines Alltags. Und bis die Nachricht ihn erreicht hat von den Jüngern, hatte die Geschichte sich quasi relativiert und die Rede war nur von Jesus. Also er hörte nur Jesus. Denn wenn wir das lesen, heißt es, denn er war bekannt geworden. Jesus war bekannt geworden. Nicht sie waren bekannt geworden, sondern er, Jesus. Obwohl die Rede von den Jüngern ist, fasst Herodes das auf, Jesus. Und er fragt, wer sind sie, sondern wer ist er? Und die Antwort war Elia. Jeremia wird hier nicht erwähnt, glaube ich. Aber in Matthäus 16, wo Jesus sagt, wer, sagen die Menschen, bin ich? Was sagen die Menschen über mich? Und sie sagten, manche sagen Elia oder Elias und andere sagen Jeremia oder einer der Propheten. Ja, und wer sagt ihr, dass ich bin? Nun, Herodes hatte ein schlechtes Gewissen, denn wir werden detailliert darüber in Kenntnis gesetzt, dass er verantwortlich war für den Tod des Johannes des Täufers. Das werden wir ein anderes Mal unter die Lupe nehmen. Das überspringen wir ganz heute Abend. Nur wenn man ein schlechtes Gewissen hat, dann müssen die Details nicht hundertprozentig übereinstimmen. Es reicht nur, von dem Göttlichen konfrontiert zu werden und schon denkt man, oh nein, es ist wegen meiner Sünde. Es ist so ähnlich wie die Brüder in Ägypten, die Brüder von Josef. Als die Dinge schief gingen, haben sie gesagt, ja, es ist wegen der Tat, die wir begangen haben unserem Bruder gegenüber. Sie wussten nicht einmal, dass es Josef ist vor ihnen. Aber das plagte ihr Gewissen so sehr Und alles, was schief ging in ihrem Leben, haben sie darauf zurückgeführt. Oder zumindest in diesem Fall. Ja. Also Herodes und die anderen Menschen, die fragten sich, was ist hier los? Okay. Und dann wissen wir nicht genau, wohin sie gingen oder wie lange. Aber sie hatten unter sich abgemacht, wann sie sich wieder treffen. Denn Jesus war auch aktiv. Ich vergesse, ob das Matthäus 11, Vers 1 war, aber als sie weg waren, war Jesus nicht tatenlos. Und sie treffen sich wieder. Achso, jetzt muss ich das überspringen. Ja, Herodes sagt, es ist Johannes der Täufer. Andere sagen, es ist Elia. Und andere Erklärungen gab es auch. Also wir überspringen, deshalb ist es so leicht grau und nicht schwarz. Das sollte heißen geschichtlicher Abstecher. Okay, ich wünschte, ich könnte das verschwinden lassen. Später verschwindet es schon von alleine. Okay, es gibt jetzt auf Englisch ein Debriefing, also eine Nachbesprechung. Gestern ist die Freizeit zu Ende gegangen, die 6. von 8. Und heute hat Kevin lang und ausführlich mit Gabi und Geraldine gesprochen. Okay, Freizeitleiter hat ein langes Gespräch mit zwei Hauptverantwortliche von der letzten Freizeit. Übrigens, ich weiß keine Details. Das ist normal. Nicht, dass ihr denkt, oh, es waren große Probleme oder so. Es ist eine Abschlussbesprechung, eine Auswertung in der Kriegsführung würde man das vielleicht eine Manövrierkritik halten nennen oder eine Einsatznachbesprechung. Wenn man Menschenleben aufs Spiel setzt, dann will man doch wissen, hätten wir es besser machen können? Was können wir nächstes Mal besser tun? Und das wollen wir auch bei unseren Freizeiten und in unserem Dienst hier wissen wollen. Und man versammelt sich bewusst. Wenn man das nicht macht, kann das so leicht unterlassen werden und untergehen. Es gibt ja immer zu tun, wie es in dem Werbespruch heißt. Und es gibt immer Ablenkungen. Du musst es bewusst machen, sich zusammensetzen, alles andere ausklammern, wenn nötig sogar an einen einsamen Ort gehen, um das zu besprechen. Denn man ist müde, man kommt zurück und es gibt die Dinge, die wir nicht fertig kriegten davor. Fallobst, Rasenmähen und so weiter. Okay, es gibt die Dinge, das Leben geht weiter. Vielleicht scheint es nicht so wichtig zu sein, aber es ist sehr wichtig. Man darf nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, sonst sind die Eindrücke nicht mehr frisch und man hat das auch mental oder geistig verarbeitet und ausgewertet, ist nicht mehr so objektiv, ist sehr subjektiv und hat es relativiert, um das Wort wieder oder zu gebrauchen. Ja. Und obwohl wir es vielleicht nicht bewusst tun wollen und mutwillig, haben wir vielleicht die Dinge zu unseren Gunsten geändert in unserer Erinnerung. Und waren die Jünger platt? Ja, sie waren platt. Sie waren fix und alle. Waren sie dennoch aufgebracht und aufgeregt? Ja, bestimmt. Denn sie hatten Erfahrungen gemacht, Erfolge und Niederlage. Aber man redet schon gerne darüber, was man gelernt und getan hat. Ich rufe meine Eltern nicht so oft an, wie es sich vielleicht gehört, aber einmal in der Woche versuche ich auf jeden Fall länger mit ihnen zu reden. Und wenn ich sie anrufe, muss ich aber bewusst zuhören. Ja, was machen sie? Dem Herrn sei Dank ist ihr Leben auch nicht einfach herumlungern und sitzen und vor sich hinstarren. Das könnte der Fall sein, wenn man weit über 80 ist. Aber nein, durch Gottes Gnade haben sie ein aktives Leben. Aber ich auch. Und was will ich tun? Ich will doch berichten von der letzten Freizeit und wie Gott gewirkt hat und so weiter. Und ich muss bewusst hören und nicht immer nur erzählen. Aber der Herr Jesus Christus wollte sie ausfragen und erfahren. Natürlich weiß er alles. Zumindest weiß er alles, worauf er nicht verzichtet hat in seinem Menschsein. Er konnte sogar Gedanken lesen. Ja, wie das war, warum er manche Dinge sich erkundigen musste und andere Dinge nicht. Oder auf jeden Fall, in anderen Stellen lesen wir, dass er sie korrigieren musste. Zum Beispiel, sie kamen zurück und sagten sogar, die Teufel sind uns untertan. Und er sagte, nee, freut euch nicht so sehr darüber. Freut euch, dass eure Namen überhaupt eingetragen sind im Buch des Lebens oder stehen. Lukas 10, Vers 20. Aber, und sie haben sich, wie gesagt, sie haben gefreut, sie hatten Niederlage und mussten von Jesus lernen, warum oder wie man das nächstes Mal besser tun kann. Okay, das hätte ich aufdecken können, die ganze Zeit. Die zwei Hauptpunkte ihrer Erzählung waren ihre Werke und ihre Lehre. Und ich freue mich darüber, dass ich jetzt noch die Gelegenheit habe, mit meinem Vater darüber zu sprechen. Er predigt mehr als ich. Er predigt 3 Vormittage und 2 Abende in der Woche, also höchstens, aber 3-mal zwischen 7:30 und 8 in diesen Entziehungsheimen, wo die Frauen sich entziehen dem Alkohol und den Drogen und so weiter und in Kursen sind, wo sie über Jesus lernen. Und dann für die Overcomer, die Überwinder am Abend, Männer, die dazwischen sind. Sie waren im Gefängnis und jetzt werden sie so langsam wieder, es wird ihnen anvertraut, sich wieder in die Gesellschaft zu bewegen. Und ja, und Dad, so nenne ich ihn, erzählt mir von dem, was er predigt. Und er hält meistens dieselbe Predigt oder 2 Predigten alle beide Mal oder vielleicht alle 5 Mal in einer Woche. Und dann tauschen wir uns auch aus darüber. Und ich erzähle ihm, okay, ich hatte es auf dem Herzen, eine Predigt zu halten zu 1. Johannes. Oder ich habe über Hesekiel gesprochen und so weiter. Und ihre Werke und ihre Lehre, das waren die brennenden Themen. Aber der Herr Jesus Christus wusste, die brauchen Ruhe, sonst gibt es Burnout. Und er sagte ihnen, und Christoph wusste nicht, dass das mein Text ist für heute Abend. Und jeden Tag auf der Freizeit geht sie an die weiße Tafel, radiert den anderen Bibelvers aus und schreibt eine neue hin. Und heute war es Markus 6, 31. Aber sie hatte die falsche Stelle. Sie sagte, oh, das ist interessant, ich predige über dasselbe aus 6, 31. Sie ging zurück und hat festgestellt, ups, meine Stelle stimmte nicht. Also, aber kommt beiseite und ruht euch aus. Manche brüsten sich, dass sie keine Ruhe brauchen oder wenig Schlaf. Ihr hattet ein Buch gelesen während eures Urlaubs zum Thema Schlaf und wie wichtig es ist. Ja, Schlaf ist eine Art, wie Gott uns regeneriert. Und wer versucht, zu sehr ohne Schlaf auszukommen, schneidet sich ins Fleisch. Er gibt seinen Geliebten Schlaf. Oder während sie schlafen. Die gesuchte Ruhe der 12. Abseits, manchmal ist es nötig. Es ist sehr schwierig, Ruhe zu bekommen, wenn man umgeben ist von Ablenkungen und Menschen. Gutmeinenden. Aber manchmal muss man bei aller Liebe sich entfernen von den Leuten. Urlaub ist nicht verkehrt. Abseits, einsam. Okay, manche, wenn sie in Urlaub gehen, wollen die ganze Familie nehmen. Wie oft haben wir Familien Treffen gehabt in Österreich und in Deutschland und so weiter. Und was waren wir? 30 Leute. Das ist nicht gerade erholsam. Es ist schon schön, aber dann ist man jeden Tag auf Achse. Okay, da habt ihr meine Meinung dazu. Das schneiden wir aus dem Video. Einsam. Da bin ich schon dann einsam. Was ich meine ist, ich ziehe mich zurück auf mein Zimmer und die Vorbereitung zum Beispiel auf eine Freizeit geschah, während wir zu 30 waren, irgendwo in einer Blockhütte, aber ich hatte einige Stunden abseits. Gut, ich habe mich dann unter die Familie begeben, aber ich hatte diese Stunden. Ich weiß noch, wie ich die Kleinpropheten betrachtet habe in Urlaub oder das Buch Daniel und so weiter. Und kam erfrischt aus dem Urlaub, weil, obwohl wir so viele waren, es trotzdem einsam war oder ich nahm längere Spaziergänge. Es war besser, dass ich mich abgemeldet habe, damit sie sich nicht fragen, ob ich in eine Schlucht gefallen bin oder so. Ruhig kommt abseits, ruht euch ein wenig aus, ruht euch aus. Ruhe braucht man. Das heißt, manchmal ist es schon gut, wenn man keinen Empfang hat. Sonst kommt man nicht zur Ruhe. Ruhig. Und in der Schweiz war es so. Entweder sehr, sehr teuer oder man hatte seine Ruhe. Damals. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Er sagte, ruht euch ein wenig aus. Merkt, nicht viel, ein wenig. Begrenzt, angemessen. Jemand hat gesagt, Unterhaltung ist wie ein Wetzstein. Oder sagt ihr Schleifstein, Abziehstein, Stein, Schärfstein. Aber und es braucht nur so viel. Du brauchst jetzt nicht 24 Stunden am Tag zu machen. Ja, über die Jahre wird man sowieso abgenutzt. Als mein Opa gestorben ist, ich war nur ein Knirps, vier Jahre alt oder so, fünf Jahre alt. Aber wir gingen dann und haben seine Messer gesehen. Er war ein Schafscherer und er hatte diese Messer, die er gewetzt hat. Und manche waren nur noch sehr, sehr dünn. Ich denke, früher waren sie viel breiter, aber wetzen. Manche Leute wetzen nur. Unterhaltung pur. Nee, das ist nicht der Sinn. Unterhaltung soll dazu dienen, Ruhe sollte dazu dienen, dass wir besser sind, dass wir aktiv, wieder aktiv und effizient sind. Wenn du nur für die Unterhaltung lebst, ist es, als würdest du die ganze Zeit nur leben, damit du geschliffen wirst. Aber du wirst nie in Einsatz gesetzt. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ruht euch ein wenig aus, sagte der Herr Jesus Christus. Und es war deshalb notwendig, weil viele kamen und viele gingen. Und wir sehen das jetzt in dem Sommer. Viele Menschen gehen nach oder fahren nach Camp Impact und fahren wieder. Und es ist schön, dass sie einen Bezug zu der Freizeit haben. Da sind sie geistig gesegnet worden durch die Gnade des Herrn über die Jahre. Da freuen sie sich, da investieren sie ihre Zeit, ihre Energie, ihre Kräfte, ihr Geld und so weiter. Da schicken sie ihre Kinder hin. Manche investieren ihre Kinder sogar ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr da als Azubi, nicht Azubi, sondern FSJler und so weiter. Okay, wunderbar. Vieles kommen und gehen. Und kaum oder nicht einmal sind diese gegangen und die anderen kommen schon an. Und ich denke an Kevin. Kevin ist ihre Bezugsperson, viel mehr als ich, aber er ist der Freizeitvater dort. Und diese wollen sich verabschieden und die anderen wollen ihn unbedingt sehen und sie laufen über das ganze Gelände, bis sie ihn finden. Und wenn sein Fußgelenk so weh tut, dass er sich 15 Minuten hinsetzen muss, dann warten sie, bis er geholt wird und er geht dann wieder zu ihnen hinaus. Aber und wenn man beschäftigt ist, da hat man manchmal keine Zeit, um zu essen. Und das sagen wir nicht aus Mitleid, es ist nur so. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn ihr dem Herrn dient und es gibt viel zu tun. Die anderen essen, du isst nicht. Oder du kommst dann spät, schnappst dir was, nicht Schnaps, du schnappst dir was und du isst Fast Food. im Laufen und gehst zu deinem nächsten Termin und der Herr erlaubt dir, am Leben zu bleiben. Aber optimal ist es nicht. Ab und zu mal braucht man schon eine Pause. Mach mal Pause. Und ich soll ja auch gleich Pause machen. Die gesuchte Ruhe der Zwölf und dann die gescheiterte Ruhe der Zwölf. Jesus sagte, ab ins Boot. Er stieg auch ein und die Leute sahen sie, erkannten sie, rannten hin und waren da, als sie dann an Land gingen. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert hättet, aber ich denke nicht, dass ich so heilig reagiert hätte wie der Herr Jesus Christus. Er hatte Erbarmen und er lehrte sie viel, nicht wenig. Er hat sie nicht abgefertigt. Okay, ich muss natürlich an meinen Ruf oder mein Zeugnis, also die Seligpreisungen, 1 und 2, tschüss. Nein, also er hat sie viel gelehrt. Ja, und dann sagten die Jünger, können wir sie nicht losschicken? Der Tag ist weit vorangeschritten. Aber übrigens, obwohl das Wort in diesem Zusammenhang nicht da ist, anstatt dass sie ihre eigene Ruhe gesucht haben in erster Linie, wusste er, sie sind wie hirtenlose Schafe. Und hirtenlose Schafe kommen nicht zur Ruhe. Der Herr Jesus Christus sagt, kommt her zu mir, ich gebe euch Ruhe. Aber wenn du keinen Hirten hast, dann wirst du gehetzt von Parasiten, Schädlingen oder schlimmer noch Wölfen oder du steckst irgendwie in einem Felsenspalt und kannst dich nicht befreien. Ich sag euch, da kriegst du keine Ruhe. Er beobachtete diese Leute und wusste, sie werden ausgenutzt von den Priestern. Der religiöse Zustand dieses Volkes ist erbärmlich. Sie haben Hirten, aber die sind nicht wirklich gute Hirten. Sie verlassen die Schafe, wenn es brenzlig wird. Sie geben nicht ihr Leben für die Schafe. Also, und er sagte seinen Jüngern, schickt sie nicht zu den Läden ringsum, sondern gebt ihr sie ihnen zu essen. Und das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Aber die Entlassung der Menge hat sich hinausgezögert. Und das, was das länger machte, war die Fütterung, nicht die Fütterung, die Speisung. Sorry, das ist, damit ihr wach bleibt. Die Speisung der Tausenden, okay, 5000. Das war, wie ihr wisst, nicht mit Absicht. Die Jünger hatten ihre Vorstellung, wie man die Leute wegkriegt. Der Herr Jesus Christus hatte seine Vorstellung. Okay. Dann hatten sie Probleme auf offenem Meer und es heißt, sie waren verhärtet. Ihr Herz war verhärtet. Sie nahmen zur Kenntnis nicht die Lehre aus den Broten. Sie hätten die Kraft Gottes vor Augen gehabt und jetzt, nur eine Stunde später, haben sie es schon vergessen. Und das werden wir ein anderes Mal auch betrachten. Okay, und ich erwähne, falls ihr das nächste Mal nicht da seid, wisst ihr, in Kapitel 5, glaube ich, war es, wo die zwei gereinigt wurden und der Augenmerk ist auf den einen Besessenen aus Genezareth oder Gadara und so weiter. Und die Leute sagten, bitte geh weg. Sie wollten ihn wegschicken. Aber ich habe gesagt, er hat den ehemaligen Besessenen dagelassen und der ging durch dieses 10-Städte-Gebiet und hat von Jesus verkündigt. Und jetzt, wo Jesus und seine Jünger wieder dahin gehen, kommen die Leute in Strömen. Die Reaktion war ganz, ganz anders. Da hatten sie auch wenig Ruhe, aber zumindest war die Einstellung der Leute mittlerweile geändert. Okay, das sind Themen für ein anderes Mal. Wir werden die Bibelarbeit damit beenden.